Ich finde das immer spannend, wenn die Anbetungszeit Dinge aus der Predigt vorwegnimmt, ohne dass wir miteinander geredet haben drüber. Ja, es ist der 4. Adventssonntag. Die Adventzeit ist, wie wir wissen, die Vorbereitungszeit auf Weihnachten. Wir feiern zu Weihnachten und wir erinnern uns daran, dass Jesus Christus Mensch geworden ist, dass Gott als hilfloses, neugeborenes Baby in unsere zerbrochene Welt hineingekommen ist, um uns von unserer Schuld zu befreien und uns mit Gott zu versöhnen. Und diese Versöhnung mit Gott ist ja nichts, keine einmalige Sache. Ja, wir brauchen diese Versöhnung, diese einmalige Entscheidung für Jesus, wo wir sagen, Jesus, ich gebe dir mein Leben, ich gebe mein Leben in deine Hand, die uns einmal von unserer Schuld, der Trennung von Gott befreit. Jesus sagt in Johannes 14, der Heilige Geist wird sie überführen von ihrer Sünde oder ihrer Schuld oder Verfehlungen, könnte man das auch sagen. Kann man sich ein bisschen mehr vorstellen drunter. Dass sie nicht an dich, an den glauben, dass der, den du gesandt hast, oder das, ich habe es jetzt nicht auswendig im Kopf, aber sinngemäß heißt, die Schuld oder unsere Grundschuld oder unser Grundproblem ist, dass wir dich, Gott, nicht kennen, dass wir Jesus nicht erkennen. Das ist unser Grundproblem und alles andere ist eigentlich nur eine Folge davon. Und wenn wir unser Leben Jesus in die Hand geben, dann sind wir befreit von dieser Grundschuld. Aber wir nehmen einen Teil von unserem alten Menschen, der ohne Gott sein will und der sich Gott nicht unterordnen will, einfach ja mit. Das erleben wir immer wieder. Und wie wir damit umgehen, darüber soll es heute in meiner Predigt gehen. Die Predigtstelle, die Bibelstelle heute ist, ich mache weiter im Epheserbrief, ich habe die Reihenfolge ein bisschen durcheinander geschmissen. Nachdem ich eh mit der nächsten Epheserpredigt dran bin im Jänner, habe ich gedacht, wurscht, nehme ich mir die Freiheit, weil ich das Gefühl habe, das ist gut so, wenn wir heute über dieses Thema sprechen. Epheserbrief, Kapitel 4, die Verse 17 bis 32, ich lese jetzt nicht alles vor, weil sonst wird es zu lang. Ich will euch vor Gott bezeugen, dass ihr nicht mehr leben sollt wie Menschen, die Gott nicht kennen. Ihr Verstand ist verfinstert, sie sind von dem Leben, das Gott für sie hat, weit entfernt. Gleichgültig überlassen sie sich ganz ihren ausschweifenden Leidenschaften und suchen gierig nach jeder Art von Verlockung. Doch ihr, also wir, die wir an Jesus glauben und die wir Jesus unser Leben in die Hand gegeben haben, doch ihr habt das Wesen von Christus anders erlernt. Ihr habt ihm doch zugehört und kennt die Wahrheit, die in ihm ist. Deshalb, kann man die Bibelstelle haben vielleicht? Deshalb sollt ihr euer altes Wesen und eure frühere Lebensweise ablegen, die durch und durch verdorben war und euch durch trügerische Leidenschaften zugrunde richtete. Lasst euch stattdessen einen neuen Geist und ein verändertes Denken geben. Als neue Menschen, geschaffen nach dem Ebenbild Gottes und zur Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit berufen, sollt ihr auch ein neues Wesen annehmen. Dieses neue Wesen ist das, was Jesus uns geschenkt hat. Das neue Leben in ihm, die Auferstehungskraft, die in ihm ist und die in unserem Leben wirksam werden möchte. Und die Frage ist, was kennzeichnet Menschen, die Gott nicht kennen? Ich habe mit 19 mein Leben Jesus gegeben und ich kann mich erinnern, ich habe es nicht vergessen. Ich bin jetzt 49, aber ich weiß, wie das vorher war. Und wenn man Gott nicht kennt oder wenn man nicht in der Beziehung zu ihm steht, dann hat man nicht die Quelle, die man hat, wenn man mit Gott verbunden ist. Wir sind auf uns selbst und auf unsere eigenen menschlichen Möglichkeiten angewiesen. Und wir wissen, dass die begrenzt sind. Das erleben wir ja immer wieder in unserem Alltag. Wenn man Jesus nicht wenn man nicht in der Beziehung zu Jesus steht, dann hat man die Kraft Gottes nicht zur Verfügung. Wenn man mit Jesus geht, dann wissen wir, dass unsere Schuld vergeben ist, dass wir Frieden mit Gott haben. Das ist sowas Wertvolles, was uns Gott schenken möchte, diesen Frieden mit ihm, diese Gewissheit, dass unsere Schuld vergeben ist. Wir wissen, dass Gott unser Versorger ist an Körper, Seele und Geist. Das wachsen wir Schritt für Schritt hinein und das kann uns freimachen von Unfrieden, dem Druck und den destruktiven Mustern, unter denen wir leiden, wenn wir Jesus nicht kennen. Aber wie ich schon gesagt habe, das ist jetzt keine wundersame Verzauberung, wo Gott mit dem Finger schnipst und auf einmal ist alles anders und neu, sondern das ist ein Prozess, der mit unserer Entscheidung für Jesus anfängt und der erst aufhört, wenn wir dann bei Jesus sind, in der Ewigkeit, wenn unser sterblicher Körper tot ist und unsere Seele bei unserem himmlischen Vater ist. Da steht was von trügerischen Leidenschaften und ich möchte das ein bisschen auf den, bisschen runterholen von diesen, das ist so ein ganz ein wildes Wort, da stellt man sich vor, Drogen, Exzesse, Orgien, ich weiß nicht was. Also so geht's mir damit, wenn ich sowas höre, so trügerische Leidenschaften. Was heißt trügerisch? Trügerisch ist eigentlich, geht zurück auf Betrug und heißt Selbstbetrug. Was heißt das? Selbstbetrug ist das, was ich vorhin gesagt habe. Ich suche das, was ich für meine Seele, für meinen Geist brauche, woanders als bei Gott. Und da kommt nichts Vernünftiges heraus, weil das, was wir in der Welt finden, was uns diese Welt bieten kann, kann uns nicht endgültig zufriedenstellen. Das ist momentan, aber es ist vergänglich. Es ist nicht das, was wir wirklich brauchen. Und jetzt gibt's da viele Möglichkeiten. Ich meine, wir denken sofort an die Orgensachen, dass man sich jeden Tag vor dem Computer Pornos reinzieht, dass man heimlich sauft oder ich weiß nicht was, ja. Aber es kann genauso sein, das hat auch sehr fromme Masken manchmal, wenn ich in meinem Dienst in der Gemeinde aufgehe, wenn ich mich engagiere, einbringe und, weil ich es brauche, gebraucht zu werden. Das ist genauso ein Selbstbetrug. Wenn ich in meiner Arbeit aufgehe und in der Arbeit meine Selbstbestätigung suche, wenn meine Kinder mein Ein und Alles sind, verstehst du mich? Ich bin selber Vater, ich liebe meine Tochter über alles, aber meine Tochter kann mir nicht das geben, was Gott mir gibt. Auch das kann ein Selbstbetrug sein. Ich gebe alles für meine Kinder oder meine Familie, ja. Und für mich ist der wichtige Punkt gar nicht so sehr, was mein Problem ist, sondern dass die viel wichtigere Frage ist, wo ist die Wurzel? Wo kommt das her? Was ist die Not, die da dahinter steht? Das ist dann, da sind wir dann bei unseren Ängsten, Unsicherheiten, Verletzungen, bei unseren negativen Prägungen und Erfahrungen, aber auch bei unserer Trennung von Gott, wo unsere Beziehung zu Gott noch nicht dort ist, wo sie sein sollte. Auch wenn wir schon mit Jesus gehen, da wachsen wir ja auch immer weiter hinein. Trennung von Gott bewirkt, dass ich mich selbst betrüge und destruktiven Dingen Raum gebe, anstatt die Liebe zu leben, mit der ich von Gott beschenkt bin. So habe ich das für mich irgendwie zusammengefasst. Das ist irgendwie so der Herz und Kern von den trügerischen Leidenschaften, von diesen so ein bisschen übergeistlichen Wort. Das ist, wenn man es ganz auf den einmal runterbricht, auf was eine ganz bodenständige Geschichte ist, eben Trennung von Gott bewirkt, dass ich mich selber betrüge, indem ich irgendwelche Dinge in Raum gebe, anstatt die Liebe zu leben, mit der ich selbst von Gott beschenkt bin. Aber da muss ich sie vorher empfangen haben. Und da stehen uns Dinge im Weg. Was führt zu dieser Trennung von Gott? Auch wenn wir mit Jesus gehen, gibt es Zeiten des Auf und Abs, Zeiten so wie in jeder Beziehung, Freundschaft, Partnerschaft, gibt es Zeiten, wo es sehr eng ist und so und Zeiten, wo es sehr distanziert ist. Wenn man verheiratet ist, schluckt einen immer wieder der Alltag und dann lebt man mehr nebeneinander als miteinander. Soll nicht so sein, aber es passiert halt. Ja, und dann gilt es, das wahrzunehmen und dagegen zu steuern, ja. Und so ist es auch mit Gott, nicht? Wenn ich meine Beziehung zu Gott nicht pflege, dann führt das zu einer inneren Trennung, da in meinem Herzen drinnen. Zu beschäftigt bin ich dann vielleicht, weil ich so viel zu tun habe, das ist meine Krankheit. Ich bin vielleicht enttäuscht von ihm, weil Dinge nicht so gelaufen sind, wie ich mir es gewünscht hätte. Wenn man denkt, Gott, wieso ist das so gekommen? Hat das so sein müssen? Auch das kenne ich. Oder ich lebe so irgendwie dahin und denke mir, naja, passt eh alles. Geht eh. Habe ja kein Problem. Und so, und das macht was mit uns. Und dann passiert es, dass wir scheitern. Und ich habe so den Eindruck gehabt, dass ich heute ein bisschen über das Scheitern reden sollte. Und ein bisschen was darüber teilen sollte von meinem Scheitern und wie Gott mir geholfen hat oder wie ich da langsam dabei bin, wieder rauszukommen. Ja. Es war die letzten Wochen waren für mich ziemlich heftig. Ich habe Fehler gemacht, ziemlich böse Fehler. Das eine war in der Arbeit, habe ich meinen Chef auf eine Art und Weise, also bei uns in der Arbeit läuft es nicht sehr rund im Moment. Da sind viele, viele Umstellungen, Gruppen werden neu geordnet, die übersiedeln, die einen übersiedeln von da nach dort und alles Mögliche und das läuft nicht rund. Ja. Und dann habe ich meinen Chef auf ziemlich ungute Art kritisiert und nicht direkt, sondern hinten herum so. Und dass man dann, bin ich Gott dankbar, dass man dann sauber auf den Kopf gefallen. Weil so ist das mit Gott. Dann, das ist das Gute an Gott im Endeffekt, dass wenn wir solche Dinge machen, dass Gott das nicht zu, dass wir bei Gott nicht durchkommen damit, weil das wäre schlimm, wenn wir damit durchkommen würden, weil dann könnte man zu der Überzeugung kommen, dass das eh okay ist und eh nicht so schlimm ist. Und das war dann heftig. Mein Chef war ziemlich angefressen auf mich und war kein angenehmes Gespräch, was ich dann mit ihm gehabt habe. Ja. Oder es hat auch vor längerer Zeit schon einen Konflikt mit Bruno gegeben, wo so eine blöde Aktion, nicht, wo ich über ihn geärgert habe und dann, ich habe mit ihm vor ihm gesprochen, also es ist okay, ja, wenn ich da, er weiß, dass ich jetzt drüber spreche und es ist okay für ihn, ja. Wo ich auch, wo er da seine Edelszedeln ausgeteilt hat und ich habe der aber so zack weg, na, boah, nervt. Und ich habe nicht mit ihm geredet. Und habe ihm nicht gesagt, hey, ja, und das geht nicht, so können wir nicht tun. Und das Thema, mein Thema dahinter war so diese Angst vor Ablehnung. Und da gelingt es mir, dann immer wieder nicht rechtzeitig zu sagen, wenn mich was ärgert oder stört. Oder ich kläre die Dinge nicht gleich und irgendwann explodiere ich dann. Und das ist nicht gut. Bin schon besser als früher, aber irgendwo steckt tief in mir noch diese Verunsicherung. Das hat mit meiner persönlichen Lebensgeschichte zu tun, aber das ist eine Erklärung, aber keine Entschuldigung. Ich finde den Satz so schön. Wir können erklären, warum wir nicht anders konnten, aber das entschuldigt's nicht. Das ist trotzdem falsch. Ja. Ich bin ein erwachsener Mann und von einem erwachsenen Mann kann man erwarten, dass er mit seinen Schwächen anders umgeht. Ja. Und was macht das dann? Mein Denken ist ohne Sinn und Ziel, wenn mich meine alten Ängste prägen. Dann gehe ich in die Irre, dann versteige mich in irgendwelche komischen Geschichten hinein und dann geht's schief. Dann verletze ich Menschen, stoß Menschen vor den Kopf. Mein Herz wird hart. Ich denke mir, ist mir wurscht. Soll er angefressen sein, mir doch egal. Ja. Und ich suche die Dinge, das, was man Gott nur geben kann, woanders. Und kippe immer tiefer in diese Dinge hinein, weil das nicht erfüllen kann. Ja. Und die Frage ist dann, was gibt's dann für eine Lösung? Ich bin im Römerbrief aufs Kapitel 8 gestoßen, kann ich euch wirklich empfehlen. Lest euch das einmal durch, das ganze Kapitel. Fantastische Dinge stehen da drinnen. Wir brauchen Gottes Geist. Wir brauchen seinen Geist und seine Wahrheit in mir, in meinem Herz, in meinem Kopf. Das ist die einzige Lösung, die es gibt dafür. Und Gott verspricht uns da wirklich unglaubliche Dinge. Im Vers 9 steht, ihr werdet aber nicht mehr von eurer verdorbenen Natur, sondern vom Geist Gottes beherrscht, wenn Gottes Geist in euch lebt. Und wisst ihr, was die einzige Bedingung ist, die da steht? wenn Gottes Geist in euch lebt. Das ist die einzige Bedingung, ja. Nicht, dass ich mich richtig verhalte, nicht, dass ich brav bin, unter Anführungszeichen. Ihr kennt ja dieses religiöse, frömmelnde Denken, wo man sagt, oh, schön brav sein Ding und so, dann habe ich Gottes Geist. Und wenn ich nicht brav bin, dann habe ich ihn nimmer mehr. Das stimmt nicht. Das ist nicht das, was Gott uns sagt. Das ist menschlich, wenn wir so denken. Weil wir es vielleicht bei unseren Eltern so erlebt haben, ja. Aber Gott ist kein Mensch. Gott ist Gott und bei Gott sind die Dinge anders. Und Gottes Geist lebt in uns, wenn wir ihm unser Leben in die Hand gegeben haben. Ja, dann bekommen wir seinen Geist. Und wie mächtig ist dieser Geist? Vers 11, der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch. Ja, das ist die Kraft, die uns zur Verfügung steht. Und in Vers 12 bis 13, liebe Brüder, ihr seid also nicht mehr dazu gezwungen, euch von den Wünschen eurer menschlichen Natur beherrschen zu lassen. Denn wenn ihr euch weiter von ihr bestimmen lasst, werdet ihr sterben. Wenn ihr euch aber durch die Kraft des Heiligen Geistes von eurem alten Wesen und den bösen Taten abwendet, werdet ihr leben. Was heißt sterben? Wenn ich mich falsch verhalte, ja, dann geht was kaputt in mir, dann macht das was mit mir. Dann bleibt was zurück in mir. Das ist einfach so, also ich, bei mir zumindest, weiß nicht, wie es euch damit geht. Aber wenn wir andere Menschen verletzen, wenn wir uns dumm verhalten, unüberlegt verhalten, aber auch wenn wir vielleicht, das ist die andere Seite, ich bin mehr so der dann so nach außen tragt seine Dinge, es gibt aber auch die andere Seite, dass man so nach innen hinein frisst, ja. Das macht einen genauso kaputt. Das macht einen krank. Das macht dann, geht auf die Psyche massiv. Angststörungen sind zum Beispiel so eine Sache von Menschen, die ihren Zorn oder ihre diese Geschichten nach innen hineinrichten. Oder Depressionen, ja. Das sind, wenn ich meine Probleme nach innen gegen mich selbst richte, anstatt nach außen, ist beides schlecht. Schadet beides, ja. Aber wir sind dem nicht mehr hilflos ausgeliefert. Das ist der große Unterschied. Wir haben die Möglichkeit, da rauszukommen, indem wir uns Gott aussetzen, indem wir in seinem Wort lesen, in der Bibel lesen. Ich merke das jetzt gerade. Ich lese mein Rettungsanker oder was ich jetzt echt gefunden habe, ist für mich jetzt so in diesem Prozess, ist, da habe ich so einen Bibelleseplan gefunden, der nennt sich Seelenentgiftung. Das ist ganz spannend. So gibt's eine Handy-App, YouVersion nennt sich die, da habe ich den gefunden. Und das tut so gut, weil das Gottes Wahrheiten reinbringt in mich, in mein Herz und in meine Seele gegen diese verletzten, ängstlichen, unsicheren Muster. Und das tut gut, das hilft mir. Und ich weiß, der geht über 35 Tage und wenn ich mich immer wieder damit beschäftige, ich weiß, das macht was mit mir. Das verändert was in mir, in meinem Herz, in meinem Denken. Wir sind unserer alten, bösen, verdorbenen Natur nicht mehr ausgeliefert. Das ist die gute Nachricht. Wenn wir mit Jesus gehen, wir sind diesen Dingen nicht mehr ausgeliefert. Gottes Geist ist in uns und Gottes Geist, das hat uns Jesus versprochen. Und wenn er es versprochen hat, dann ist es so, ist unser Tröster, unser Helfer, unser Ratgeber, unser Lehrer. Er hilft uns und er führt uns dadurch. Und wo uns das hinführt, ist das, was der Paulus im Galaterbrief beschreibt, Kapitel 2, Vers 20. Ich lebe, aber nicht mehr ich selbst, sondern Jesus lebt in mir. Und das ist das Ziel von uns allen. Denkt dran, du bist das Licht der Welt, der Vers, der uns schon so lang und mich so lang verfolgt, und mit dem ich euch immer wieder auf die Nerven gehe. Hoffentlich nicht. Aber du bist das Licht der Welt. Jesus lebt in dir. Du bist dem nicht mehr ausgeliefert. Jesus wird in dir sichtbar. Und Jesus in dir macht dich frei und fähig, was anderes zu leben. Und das ist die gute Nachricht. Das können wir ganz praktisch tun, wenn wir scheitern, wenn wir Fehler machen, ja. Ich sehe zwei wesentliche Punkte. Das erste ist Lernen. Ich finde, und das sage ich zu meiner Tochter genauso wie ich, weil ich es von mir selber auch glaube und weil ich selber auch so lebe, zu schauen, was ist passiert, was war da los, wo sind die Wurzeln dieses falschen Verhaltens, und damit kann ich zu Gott gehen, damit kann ich zu ihm kommen und sagen, Jesus, hilf mir da. Ich brauche da deine Heilung, ich brauche da deine Veränderung. Ich brauche da mehr von deiner Liebe und Gegenwart in mir, in meiner Seele, in meinem Herz, in meinem Denken. Ja, und das ist wichtig, weil wenn wir diesen Wurzeln nicht auf den Grund gehen, ja, dann sind wir in der großen Gefahr, dass wir immer wieder hineintappen werden. Ich glaube, das ist wirklich wichtig, diese Bereitschaft zu lernen, diese Bereitschaft, sich den Dingen zu stellen. Jesus hat gesagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und wenn die Wahrheit über mich in dieser Situation ist, Helmut, du bist noch von deiner Angst vor Ablehnung gesteuert, du traust dich nicht, die Sachen rechtzeitig zu sagen, weil du Angst hast davor, dass die anderen dann böse auf dich sind oder ich weiß nicht was, ja, dann macht mich das frei, dann drückt mich das dich nieder. Sondern es ist ein Schritt in die Freiheit zu wissen, ja, danke Gott, dass du mir zeigst, dass ich da mein Problem habe, weil dann kann Gott da reinkommen. Wenn ich es nicht weiß, bin ich den Dingen ausgeliefert. Wenn ich es nicht weiß, kann der Feind auf meinen Fehlern Klavier spielen, so wie es ihm Spaß macht. Und ich werde immer wieder in dieselben Muster reintappen. Aber wenn es mir mit Gottes Hilfe gelingt, diese Wurzeln zu entdecken, dann ist die Möglichkeit da, dass die Wahrheit über die meine nicht so schönen Seiten an mir mich frei macht. Die Wahrheit darüber bringt die Dinge ans Licht und das macht mich frei davon, Schritt für Schritt. Es ist verschieden, manches geht schneller, manches sind lebenslange Themen, das ist ganz verschieden, aber die Wahrheit macht uns frei. Und die andere Sache ist entschuldigen. Auch daran führt kein Weg vorbei. Und da sind wir wieder bei einem Punkt, keine Ausreden oder Rechtfertigungen suchen. Ja, ich kann sagen, da ist mein Problem. Aber ich kann nicht sagen, ja, ich habe ja nicht anders können, weil ich habe das Problem. Ich kann immer anders, wenn ich will. Ja, das funktioniert so nicht. Da betrügen wir uns wieder selbst, wenn wir sagen, ja, ich bin ja so ein armes Ding, weil mit dir sind so furchtbare Sachen Ding und jetzt kann ich nicht anders. Naja, wir sind erwachsen. Wir haben Jesus. Von uns darf man zu Recht verlangen, dass wir uns diesen Dingen stellen und daran arbeiten, ja. Noch was Wichtiges. Bei einer Entschuldigung geht es nicht um mich. Bei einer Entschuldigung geht es nicht darum, dass ich mich dann besser fühle. Wenn das mein Ziel ist, dann wird mein Gegenüber ein Problem mit mir haben. Dann wird es meinem Gegenüber mit meiner Entschuldigung nicht gut gehen. Weil es geht, wenn ich einen anderen Menschen verletze und ich entschuldige mich, dann geht es nicht um mich, sondern um mein Gegenüber, dem ich Leid angetan habe, wenn ich das jetzt einmal so pathetisch sagen darf. Ja. Und das Letzte ist, und das ist die schwierigste Geschichte, ich habe keinen Anspruch darauf, dass mir diese Person vergibt. Ich habe kein Recht darauf, von dieser Person zu verlangen oder zu erwarten, dass sie mir verzeiht, ja. Die Person hat auch die Freiheit zu sagen, danke, tschüss, ich mag nicht mehr, interessiert mich nicht mehr, lass mich in Ruhe. Ja, das ist leider so, das wünschen wir uns alle nicht, aber das sind manchmal auch die Konsequenzen von Fehlern. Gott vergibt uns, er macht das immer, bei Gott haben wir die Gnade, bei Gott haben wir die Vergebung. Und das manchmal muss uns das genügen, weil Menschen es nicht schaffen, weil sie auch genauso unvollkommen sind wie wir und genauso Fehler machen. Wir können auch in unserem Scheitern und Versagen Licht sein. Ja. Ich habe in Brune jetzt unlängst ein Gespräch geführt, ein längeres, und wir werden uns wieder treffen, um die Dinge zu klären. Ja. mit meinem Chef war es nicht so einfach, weil ich arbeite nicht so oft und er ist dann nicht da, wenn ich da bin und so. Ich habe ihm ein bisschen ein längeres Mail geschrieben. Ich weiß, persönlich ist es besser, aber es war in dem Fall, ich wollte es nicht so lange stehen lassen, bis man gegangen ist. Und ich bin sehr dankbar, dass er meine Entschuldigung angenommen hat, ja, und dass er gesagt hat, okay. Aber eben die Voraussetzung war, dass es mir mit Gottes Hilfe, und ich sage noch einmal mit Gottes Hilfe, das war seine Gnade und sein Wirken in mir und nicht, weil ich so ein toller Kerl bin, ja, ist es mir gelungen, das so zu machen, dass ich ihm gesagt habe, schau, lieber Gerhard, wir sind bei du, das und das ist mein Problem, ich weiß das, ich bin mir dessen bewusst und es tut mir leid, dass du darunter zu leiden hattest. Und ich weiß, das war falsch und das war einfach nicht okay, was ich gemacht habe, ja. Und in seinem Fall war es dann wirklich so, dass er gesagt hat, okay, machen wir dort weiter, wo wir vorher waren, bevor das passiert ist. Ja, und dafür bin ich sehr dankbar, weil ich weiß, das hätte er nicht tun müssen. Aber die gute Nachricht ist wieder auch, wir können auch in unserem Scheitern Licht sein, wenn wir gut damit umgehen oder so gut uns möglich ist. Ja, nicht rausreden, nicht verstecken, das macht auch was mit Menschen und das hilft uns auch, nicht nur uns selber, sondern auch den anderen, wieder rauszukommen. Und in Römer 8,1 steht, es gibt für die, die zu Jesus Christus gehören, keine Verurteilung mehr. Wenn wir zu Jesus gehören, verurteilt uns Gott nicht. Das macht er nicht mehr. Wenn wir mit unserer Schuld zu ihm kommen, spricht er uns völlig frei, egal was wir gemacht haben. Egal was wir gemacht haben, ja. Er spricht uns frei und das ist es, was zählt. Ja. Deswegen brauchen wir uns und das macht uns so frei, weil es uns frei macht von unserer Schuld, von dem, weil unsere Schuld will uns niederdrücken. In der Bibel steht, der Teufel ist der Verkläger der Brüder. Das ist der, der uns immer sagt, schau dich doch an, na ba, was du wieder aufgeführt hast. Na schau dir, na super, na eh klar. Vielleicht kennst du diese innere Stimme, ich schon, ja. Und das ist nicht Gottes Stimme, das ist nicht die Stimme des Heiligen Geistes, das ist die Stimme des Feindes, der uns niederdrücken und fertig machen will, weil wir Fehler machen, weil wir Menschen sind. Gott sagt, es gibt keine Schuld mehr, wenn wir zu Jesus Christus gehören. Dann gibt's auch, und wo es keine Schuld mehr gibt, gibt's auch keine Scham, das ist auch ganz wichtig. Vielleicht kennt ihr das Gefühl, wenn man Blödsinn macht und man würde am liebsten im Boden versinken und sich selber zuschaufeln. Wenn man denkt, oh mein Gott, wie konnte ich nur, was um alles in der Welt hat mich da geritten. Bei Gott gibt's keine Scham mehr. Mit ihm, vor ihm können wir offen und ehrlich sein mit unseren Fehlern und Schwächen, weil er hat uns schon längst geliebt, bevor wir ihn noch gekannt haben überhaupt. War seine Liebe schon da für uns. Und wascht er uns immer wieder frei und rein. Ein paar praktische Dinge habe ich da so noch aufgeschrieben, wo man ein bisschen selber, so ein bisschen ein Selbstcheck, zu schauen, wo stehe ich? Wo brauche ich noch Veränderung? Zum Beispiel, ja, wie und worüber reden wir? Sind wir so dort daheim, so das gut österreichische, also ich wurschtel mich so durch, gehe den Weg des geringsten Widerstandes. Ja, oder reden wir übereinander statt miteinander? Das ist auch sowas zutiefst Menschliches. Da muss ich auch noch besser werden, weil ich wünsche mir, dass wir bei uns in der Gemeinde was anderes leben. Aber ich weiß, da muss ich auch noch lernen. Ich bin da auch noch nicht dort, wo ich gern wäre. Aber ich wünsche mir das. Ich möchte dorthin kommen. Dass wir eine Gemeinschaft sind, wo wir miteinander reden statt übereinander. Anderer spannender Punkt, wie gehen wir mit unserem Zorn um? Da gibt's eine spannende Aussage. In dieser Stelle vom Epheserbrief, sündigt nicht, wenn ihr zornig seid. Das steht auch im Psalm 4, Vers 5, zitiert der Paulus da. Und lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Das heißt, es ist okay, wenn du zornig bist. Manche Dinge, es gibt Dinge, über die ist man zu Recht wütend, ja. aber bleib dort nicht stehen. Und der nächste Vers ist auch spannend. Gebt dem Teufel keine Möglichkeit, durch den Zorn Macht über euch zu gewinnen. Das ist auch was sehr Wichtiges, ja. Weil Zorn führt dann zu Bitterkeit und Bitterkeit zu Hass und zu Rachegedanken, Rachegefühl, und da kommt eine ganz grausliche Kettenreaktion in Gang, wenn wir uns dessen nicht bewusst sind. Was jetzt auch wieder kein Problem ist, wenn es ans Licht kommt und wir sagen, Gott, hilf mir da. Ich brauche da deine Hilfe, ich schaff das nicht, aber ich wünsche mir die Veränderung von dir. Ist auch spannend, weil ich komme zurück auf Vers 23. Lasst euch stattdessen einen neuen Geist und ein verändertes Denken geben. Da steht nicht, bemüht euch drum, sondern da steht, lasst euch von Gott ein verändertes, einen neuen Geist und ein verändertes Denken geben. Warte mal, ich stehe da mal zurück. Wo ist es? Da ist es. Lasst euch stattdessen einen neuen Geist und ein verändertes Denken geben. Ja. Da fällt mir die Stelle ein aus der Offenbarung, wo Jesus sagt, siehe, ich stehe vor deiner Tür und klopfe an, und wer mir die Tür öffnet, mit dem werde ich hineingehen und mit ihm enge Gemeinschaft haben. Ja. Aufmachen müssen wir schon. Jesus tritt nicht die Tür ein. Er marschiert nicht einfach rein. Unser Job ist es, aufzumachen. Aber es ist Gott. Steht auch an anderer Stelle, fällt mir jetzt nicht ein, wo das steht. Ist irgendwo notiert. Ich glaube nicht, aber ist doch egal. Wo steht, Gott schenkt uns beides, das Wollen und das Vollbringen. Ja. Danke, Philipper 2, genau 2,13 ist das, glaube ich. Ja, da, 2,13, habe sie gefunden. Ja. Aber wiederum, unser Job ist es, die Tür aufzumachen, uns den Dingen zu stellen, sie nicht zu verstecken, und sondern offen und ehrlich zu sein vor Gott. Er kennt uns ja sowieso und er liebt uns trotzdem. Ja, das ist ja das, die Lüge des Feindes, wo er sagt, na, dich kann Gott aber nicht lieben, schau dich an. Das ist so falsch. Das ist eine so bösartige Lüge, weil es so im krassen Widerspruch ist zu dem, wie Gottes Wesen und Charakter ist. Die Bibel sagt uns, berühmter Vers, Gott hat uns schon geliebt, als wir noch von ihm getrennt waren. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das ist die Wahrheit, ja. Wir müssen Gott nichts bringen, dass er uns liebt, weil das nicht geht. Er liebt uns sowieso. Er liebt uns, obwohl und weil er uns in unserem Innersten kennt. Im Hebräerbrief gibt es diesen fantastischen Vers, einer meiner Lieblingsverse, wo steht, Jesus ist deswegen der richtige Hohepriester, also der, der vor Gott für uns eintritt, weil er als Mensch gelebt hat und genauso Versuchungen und das alles durchgemacht hat, was wir auch durchgemacht haben. Er war ganz Mensch. Auch wenn er gleichzeitig ganz Gott war, aber er war auch ganz Mensch. Er kennt das. Er hat sich unsere Schuhe anzogen. Er kann das nachvollziehen. Und deswegen können wir voller Zuversicht zu Jesus gehen. Im Vertrauen darauf, dass er uns versteht und uns das nicht übel nimmt, sondern uns liebt und sich wünscht, dass wir verändern, dass wir uns von ihm verändern lassen. Ich komme zum Schluss. Wir stehen, wie gesagt, kurz vor Weihnachten. Und das ist eine gute Nachricht. Die gute Nachricht ist, ich komme wieder zum Anfang zurück, was ich am Anfang gesagt habe. Jesus ist als neugeborenes Baby in eine zerbrochene, zutiefst zerbrochene Welt hineingekommen, weil wir ihm nicht egal sind, weil wir Gott nicht egal sind, weil Gott unser Elend nicht mehr ertragen hat, sage ich jetzt einmal, so kommt es mir vor, auf gewisse Weise, weil Gott uns so liebt, weil er gesagt hat, ich kann da nicht zuschauen, ich muss das machen, ich will etwas machen, damit das anders werden kann, weil ich liebe meine Geschöpfe so sehr, dass ich nicht will, dass sie in diesem Zustand bleiben. Ja, deswegen ist Jesus gekommen als Mensch, weil er uns die Tür zu unserem himmlischen Vater zurücköffnen möchte. Und seitdem er auferstanden ist, ist sie offen. Und das kann uns daran erinnern, auch in unserem Scheitern oder so, wie es der Felix auch gesagt hat, in der Anbetungszeit, nicht? Wenn wir anstrengende Zeiten hintereinander uns ausgelaugt fühlen und, ja. Das erinnert uns auf der einen Seite daran, wie sehr wir Jesus brauchen, auch in unserem Scheitern, ja. Aber es ist auch ein großer Trost. Und der Trost besteht darin, dass Jesus alles getan hat, um uns da rauszuholen. Er hat's vollbracht für uns, weil wir es nicht können. Er ist Mensch geworden. Er hat die Schuld auf sich genommen. Er hat die Schuld getragen und die Konsequenzen erlitten, damit wir sie nicht erleiden müssen. Und das ist diese unglaublich tröstliche und unfassbare Botschaft von Jesus. Ja, das, was ich mir denke, Wahnsinn, das gibt's ja nicht. Ich möchte jetzt nicht mehr auf alle Punkte eingehen. Eins noch, wenn wir scheitern und umkehren, und das habe ich schon immer einige Male erlebt, dann macht uns das Jesus ähnlicher. Wir lernen aus unseren Fehlern bei Gott. Bei Gott sind wir nicht dazu verdammt, das ewige Radl 100-mal durchzulaufen. Bei Gott haben wir die Möglichkeit. Und Gott verwendet diese Dinge und hat es bei mir immer wieder verwendet, um mich bescheidener, barmherziger und liebevoller zu machen. Ja, ich habe einige Katastrophen in meinem Leben erlebt, die waren nicht schön, aber das alles hat Gott verwendet, um aus mir einen barmherzigeren und liebevolleren und Jesus ähnlicheren Menschen zu machen. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Ja, lass es Gott machen, provoziere es nicht selbst, das ist auch wichtig, weil das können wir nicht, das geht nicht. Es ist das immer zum Scheitern verurteilt. Das kann nur Gott. Und dieser Satz, den finde ich auch so schön. Du bist auch, kannst auch im Scheitern Licht sein. In der Art und Weise, wie du damit umgehst. Kannst du auch Menschen vorleben, wie es besser geht. Ja. Es ist nicht schön, wenn man scheitert. Es soll uns nicht passieren. Gott möchte das nicht. Aber wir sind Menschen. Wir sind schwach, fehlbar, verführbar und, ja. Aber wir haben mit Gottes Hilfe die Möglichkeit, auch darin Licht zu sein, indem wir uns zu unseren Fehlern stehen, indem wir bereit sind, was daraus zu lernen, indem wir Menschen um Vergebung bitten. Genau, und das ist auch noch ein guter und wichtiger Punkt, auch Wiedergutmachung anzubeten. Dass man sagt, okay, kann ich was tun, um das wieder in Ordnung zu bringen? Das hilft den Menschen auch sehr. Habe ich in die Mail auch reingeschrieben an meinem Chef, der gesagt hat, wenn ich irgendwas machen kann, dann sag's mal, ja. Ich weiß, es ist in dem Fall jetzt ein bisschen schwierig, aber egal, es geht um die Bereitschaft. Und das hilft den Menschen. Genau. Ich möchte abschließen. Genau, bin da am Ende jetzt. Mit Gebet. Zwei Dinge. Die eine Sache ist, und das möchte ich euch anbieten, ja, das ist ein Angebot. Und vielleicht auch Gottes Angebot, hoffentlich. Einmal zu schauen, in euch selber reinzuhören, gibt's irgendwas, wo mir bewusst worden ist, wo ich Umkehr brauche, ja, wo ich Veränderung brauche, ja. Oder weiß ich, ist mir eh klar, dass ich da Veränderung brauche, aber es gibt da noch Hindernisse, ja. Brauche ich einen veränderten Geist? Brauche ich Jesus? Brauche ich mehr von Jesus in mir? Vater, ich danke dir für deine Gegenwart. Danke, Heiliger Geist, dass du jetzt da bist. Danke, dass du wirkst in jedem Einzelnen von uns. Danke, dass du jeden von uns, auch mir, mit deiner Liebe, mit deiner Vergebung, mit deiner Gnade, mit deiner Barmherzigkeit, mit deinem Trost begegnen willst. Ich bete, dass du uns allen dort begegnest, wo wir es brauchen. Ich lege das hin und ich bete, dass wir das alle gemeinsam, jeder für sich, dir das hinlegen kann, was jetzt drückt, was du uns gezeigt hast. Und ich danke dir und ich lobe und preise dich dafür, Jesus, dass du gekommen bist, um das zu verändern, dass du uns damit nicht allein gelassen hast. Du sagst in deinem Wort, du siehst, du hast die Menschen angeschaut wie verirrte Schafe und das hat dein Herz zutiefst bewegt. Und es ist dir nicht egal, wenn es uns nicht gut geht, wenn wir uns verlaufen haben, wenn wir uns verrannt haben in Dinge. Es ist dir nicht egal und ich danke dir dafür, dass du da jedem Einzelnen von uns begegnen willst und kannst. Und ich möchte abschließen mit diesem Vers aus dem Philipperbrief noch einmal und diesen Trost und diesen Zuspruch, dass Gott in uns beides bewirkt, den Wunsch, ihm zu gehorchen, aber auch die Kraft zu tun, was ihm Freude macht. Er schenkt uns beides, den Wunsch, ihm zu gehorchen. Und wenn er uns diesen Wunsch geschenkt hat und wenn das anfängt, in uns rauszukommen, in unserer Seele wachsen anfängt, dann schenkt er uns auch die Kraft, um das umzusetzen und um das zu leben. Und ich möchte wirklich abschließen, Jesus ist gekommen, er ist in die Welt gekommen, um uns zu befreien und uns zu erlösen. Er ist gekommen, um uns die Freiheit zu schenken. Und das ist eine sehr, sehr gute Nachricht. Wenn wir scheitern, wenn wir versagen, wenn die Dinge nicht so sind, wie wir es uns wünschen, Jesus ist gekommen. Er ist da, er will und kann uns da begegnen. Und er will und kann uns da die Veränderung schenken, die wir uns wünschen. Und ich möchte euch wirklich bitten, nehmt das auch mit, wenn der Gottesdienst abgeschlossen ist, auch in die Gebetszeit nachher. Wenn ihr noch Gebet braucht oder wenn da noch was ist, ja, geht's nicht, sondern bleibt da, redet jemanden an, bin auch gern bereit oder ihr wisst, sucht euch jemanden, dem ihr vertraut und lasst für euch beten, ja. Das ist wichtig und das kann uns sehr, sehr helfen. Und ich wünsche uns allen, dass wir wirklich hineinwachsen in diesen Frieden, in diese Freiheit, die uns Jesus schenken kann, damit wir wirklich, damit das Licht in uns strahlen und hell strahlen und glänzen kann, damit Menschen sehen können, es gibt einen Gott, es gibt eine Alternative, es gibt ein besseres Leben. Amen.